Samstagsuni im Wintersemester 2012-2013 zum Thema Religion und Religionen in moderner Gesellschaft. Fünfter Vortrag, Professor Dr. Peter Walter. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Bemerkungen zum Wesen des Christentums.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße auch Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag Wahrer Gott und wahrer Mensch. Bemerkungen zum Wesen des Christentums. Es kommt häufiger vor, dass unser Eins von einem Menschen, der mit einem Mikrofon und möglicherweise einer Kamera ausgestattet ist, gebeten wird, ganz kurz zu einem Inhalt oder einem christlichen Fest Stellung zu nehmen. Was ist Pfingsten? Was ist die unbefleckte Empfängnis Mariens? Ich liebe diese unserer Instant-Mentalität geschuldeten Situationen nicht gar so gern. Man kann nicht alles in 2 Minuten oder in 3 Sätzen zusammenfassen. Manchmal braucht man eben mehr. Aber sie zwingen einen doch, sich zu konzentrieren, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Und so sehe ich auch die Herausforderung dieses Vortrags darin, die Frage zu stellen und zu beantworten, was die Mitte des christlichen Glaubens ist. Ich tue dies nicht als Religionswissenschaftler, das heißt mit einem Blick von außen auf das, was Christen so glauben, sondern ich tue es als Theologe, das heißt als jemand, der Teil dessen ist, worüber er spricht. Auch wenn ich nicht verhehle, dass ich römisch-katholisch bin, es klang bei der Vorstellung schon an, so wird meine Antwort sich doch nicht auf Sonderlehren verlegen, die in der römisch-katholischen Kirche gelten, sondern ich möchte Sachverhalte darstellen, die ökumenisch, wie ich meine, unstrittig sind. Dies gilt für Jesus Christus als die Mitte des christlichen Glaubens und die daraus sich ergebende Überzeugung vom dreieinen Gott. Auf diese beiden Glaubensinhalte werde ich mich im Folgenden konzentrieren. Das Christentum wird gemeinhin als eine Offenbarungsreligion bezeichnet und damit mit anderen Religionen, die sich ähnlich verstehen, in einem Atemzug genannt. Ja, es ist eine Offenbarungsreligion. Christen glauben, dass Gott sich viele Male und auf mancherlei Weise, wie es im Hebräerbrief heißt, offenbart hat. Dass er dies aber in endgültiger und nicht nochmals zu überbietender Weise in Jesus Christus getan hat. In der Theologie der letzten 200 Jahre hat sich dafür der Begriff der Selbstmitteilung Gottes herausgebildet. Ich werde darauf noch zurückkommen. Das Christentum wird auch gerne eingeordnet unter die Buchreligionen. Aber ich meine, dass diese Einordnung nur sehr zum Teil zutrifft. Denn die Bibel ist für Christus keine Offenbarungsurkunde, sondern für Christen keine Offenbarungsurkunde, sondern Offenbarungszeugnis. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt im Status dieses Textes für den Glauben. Eine geltende Urkunde fordert unmittelbar Geltung. Ein Zeugnis aber weist über sich hinaus auf denjenigen, der sich bezeugt bzw. bezeugt wird. Wort Gottes ist für Christen kein Buch, sondern eine Person. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So beginnt das Johannesevangelium. Damit unterscheidet sich das Christentum nicht nur von manchen asiatischen Religionen, sondern auch von der Auffassung vieler Menschen in der Gegenwart, die sich durchaus als religiös einschätzen, aber an keinen personalen Gott glauben und glauben können, sondern im Göttlichen eher eine Kraft vermuten, ein numinoses, faszinierendes, aber keine Person. Dass dieser Gott geschichtlich handelt, selber geschichtlich konkret wird, in einem Menschen konkret wird, das ist ein weiterer Stein des Anstoßes, nicht nur für heutige Menschen. Die Griechen suchen Weisheit, so heißt es im 1. Korintherbrief. Das heißt, eine rational einleuchtende Erklärung der Welt und des Menschen und dadurch eine Lebenshilfe. Ihre Mythen erzählten von dem, was nie war und immer ist. Trotz ihrer narrativen Oberflächenstruktur berichten diese Mythen nicht geschichtliche Ereignisse, sondern künden vom ewigen, unveränderlichen Sein. Anders die Auffassung des Judentums und des Christentums, nach der Gott sich durchaus geschichtlich zu erkennen gibt. In der Herausführung des Volkes aus Ägypten für die Juden und für Christen, im Menschen Jesus von Nazareth und in seinem Kreuz. Weil sie daran glaubten, haben Menschen davon erzählt und wurden ihre Erzählungen aufgeschrieben und gelten bis heute als Wort Gottes. Wort Gottes in Menschenmund, so hat ein Theologe diese Wirklichkeit benannt. Gottes Wort in Menschenmund, das gilt nicht nur für die Autoren der biblischen Bücher, sondern auch für Jesus Christus als das Wort Gottes schlechthin. Wir haben von ihm selber keine schriftlichen Texte und wir haben auch wenig, wie man heute sagt, O-Ton. Es gab ja mal eine Zeit, in der Exegeten sich hauptsächlich darauf verlegt haben, das ureigentliche Wort Jesu zu finden, die Ipsissima Vox, im Zeugnis des Neuen Testamentes. Das ist ein interessantes, aber auch ein schwieriges und je nachdem, welche Kriterien man anlegt, auch ein kaum mögliches Unterfangen. Schon allein die Tatsache, dass es 4 Evangelien gibt, die sich in nicht wenigen Einzelheiten unterscheiden, gibt zu denken. Die Evangelien sind keine Tatsachenberichte im modernen Sinn, sondern sie wollen je auf ihre Weise von Jesus Zeugnis ablegen, auch für eine bestimmte Gruppe und deren Interessen. Für Paulus konzentriert sich alles auf das Kreuzesereignis, was bei ihm freilich nicht nur den Karfreitag meint, sondern eben Karfreitag und Ostern. Dadurch wird Jesus als der erkennbar, der er ist. Paulus fasst das zusammen in dem kürzesten Bekenntnis, das wir von und für Jesus haben. Jesus ist der Herr. Deutschen 3 Worte, im Griechischen noch kürzer, Jesus Kyrios, im Römerbrief im 10. Kapitel, Vers 9. Gebe ich meinen Studenten am Anfang mit auf den Weg und sagen, das sollen sie lernen. Alles andere ist nur Ausdeutung dessen. Jesus Kyrios. Die Evangelien gehen glücklicherweise nicht so restriktiv vor, obwohl auch sie, wie jemand einmal gesagt hat, Passionserzählungen mit mehr oder weniger langer Einleitung sind. Die Evangelien bieten über die Passions- und Auferstehungserzählung hinaus eine Fülle an Worten und Taten Jesu, in denen deutlich wird, wer er war und was er wollte. Im zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das auf ein römisches Taufbekenntnis des zweiten Jahrhunderts zurückgeht, wird dieser Glaube zusammengefasst. Christen glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. In diesen wenigen Worten ist genau beschrieben, was Christen glauben. Jesus, das ist, wenn Sie so wollen, sein bürgerlicher Name, Jesus von Nazareth. Wenn wir Jesus Christus sagen, dann verstehen wir Christus oft wie einen Beinamen, so wie heute in unseren Kreisen jeder Mensch einen Vor- und einen Zunamen hat. Christus jedoch ist bereits ein Bekenntnis. Christus, der Gesalbte, der Messias, darin brachte und bringt Israel seine Hoffnung zum Ausdruck darauf, dass Gott bei seinem Volk ist, dass er dieses Volk zur Vollendung führen wird. Christen, die ja danach heißen, Christen glauben, dass dies in Jesus von Nazareth Wirklichkeit geworden ist. Gottes Sohn, das sind im Alten Testament Menschen, die in einer besonderen Nähe zu Gott standen, als solche erfahren wurden. Könige, Propheten, ganz Israel ist Gottes Sohn. Wenn Christen Jesus, den Christus, als den einzig geborenen Sohn Gottes bekennen, dann glauben sie, dass in diesem die Hoffnung darauf sich erfüllt hat, dass Gott unter uns gegenwärtig sein will. Sind diese beiden Bekenntnisaussagen alttestamentlich noch mehr oder weniger möglich in Bezug auf einen Menschen und nichts als einen Menschen? So meint die dritte Aussage jedoch unser Herr, dass in Jesus diese innerweltliche Schwelle überschritten ist. Herr ist in der Bibel nicht eine Freundlichkeitsbezeichnung, eine Höflichkeitsbekundung, kann sie auch sein. Herr ist das Wort, mit dem Juden bis heute den unaussprechlichen Gottesnamen aussprechen, wenn sie ihn denn aussprechen, zumindest eine der Formen davon. Wenn Jesus im frühchristlichen Bekenntnis der Herr genannt wird, der Kyrios genannt wird, dann wird durch diese Aussage, die zunächst noch vieldeutige Aussage vom Messias und vom Gottessohn hin interpretiert auf die Gegenwart Gottes selbst in ihm. Die Mitte des christlichen Glaubens ist der Glaube daran, dass Gott sich uns zugewandt hat, dass er uns zugute gehandelt hat in Jesus von Nazareth. Dies wird nirgendwo so deutlich wie in den Zeichenhandlungen, die Jesus in der Nacht vor seinem Sterben vollzogen hat. Das ist nicht nur die Mahlgemeinschaft, sondern eben auch die Fußwaschung. Beide Zeichenhandlungen stehen dafür, dass Jesus mit sich Gemeinschaft eröffnet. Wenn ich dir die Füße nicht wasche, sagt er zu dem sich verweigernden Petrus, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dass er sich seinen Jüngern in der Zeichenhandlung des geteilten Brotes und des miteinander getrunkenen Kelches in einer neuen Weise schenkt. Hingabe ihnen zugute. Diese Zeichenhandlungen Jesu, die natürlich auf Zeichenhandlungen zurückgreifen, die er während seines Lebens bereits getan hat, wie das Mahl mit den Sündern. Diese Zeichenhandlungen Jesu deuten seinen Tod als Dienst und als Hingabe für die Menschen. Sie interpretieren das Kreuz im Licht der Hoffnung über den Tod hinaus, die in Jesu Wort über den Kelch zum Ausdruck kommt, wenn er sagt, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Jesus musste nicht sterben, weil Gott das gefordert hätte, weil Gottes Zorn über die sündige Menschheit durch ein blutiges Opfer hätte besänftigt werden müssen. Jesus musste sterben, weil er den führenden Autoritäten seines Volkes unbequem war, weil diese sich mit der Besatzungsmacht, die um den Erhalt des Status quo fürchtete, gegen ihn verbündeten. Die Erzählung der Tempelreinigung bringt dies plausibel auf den Punkt. Jesus hat den Kult gestört. Er hat durcheinandergebracht, was geordnet vor sich gehen sollte. Und er hat auf diese Weise die Gefahr heraufbeschworen, dass Menschen sich ihm anschließen und dass dadurch Unruhe entsteht. Jesus hat sein Leben, wie ich bereits sagte, hingegeben. Man kann seinen Tod durchaus als ein Opfer verstehen, wenn man es eben nicht in dem Sinn versteht, dass Gott dadurch besänftigt werden muss. Das ist ein Opferverständnis, wie es in vielen Religionen gang und gäbe ist. Die Römer sagten dazu, do und des, ich gebe etwas, damit du, Gottheit, mir etwas gibst. Das Opferverständnis Israels, an das Jesus, der Jude, anknüpft, ist aber ein anderes. Die Eigenart Israels besteht darin, dass es Opfer und Opferrituale nicht als menschliche Ersatzleistung gegenüber der erzürnten Gottheit verstanden hat, sondern als Ort, an dem sich das Volk jeweils neu dem Bundeshandeln Gottes öffnet. Als Ort, an dem das Volk jeweils neu dieses Bundeshandeln an sich erfährt. Das Fest, das da jeweils gefeiert wird, hat den Sinn der feiernden Versammlung, eine Großtat Gottes neu gegenwärtig zu machen. Diese Gegenwart geschieht hauptsächlich im Lobpreis Gottes, im Dank an Gott, dessen Handeln uns zugute in diesem Dank thematisiert wird. Darum heißt auch der zentrale Gottesdienst der Christen Eucharistia, Danksagung. Dieses Verständnis setzt freilich ein Mehrfaches voraus. Zum einen, dass die Menschen, die da zusammenkommen, niemals nur als Individuen existieren, sondern als Teil einer Gemeinschaft, die nicht nur von der jeweiligen Gegenwart bestimmt ist, sondern mehr noch von der Herkunft und zutiefst von der Zukunft, an die sie glauben. Eine andere Voraussetzung ist die biblische Vorstellung von Zeit und Ewigkeit. Zeit ist da nicht nur eine Abfolge von Augenblicken, sondern Zeit ist Entfaltung der göttlichen Ewigkeit oder des göttlichen Lebens. Zeit ist nicht einfach zyklische Wiederholung, sondern führt auf eine Vollendung hin. Und die dieser Zeit gegenüberstehende Ewigkeit Gottes wird nicht als eine endlose zeitliche Dauer gedacht, sondern als Gegenwart, in der Gott seinen Geschöpfen gegenwärtig ist. Und ein Himmel mit ewiger, zeitloser Dauer wäre in der Tat eine ziemlich langweilige Veranstaltung. Wie soll man diese ewige Zeit füllen? Mit Halleluja singen ist das nicht getan. Wenn aber die Ewigkeit die Fülle der Zeit, die Fülle der Gegenwart Gottes ist, dann stellt sich diese Frage nach der langen Weile nicht. Und diese Gegenwart Gottes wird nun nicht als eine geschichtslose gedacht, sondern in geschichtlichen Akten, die die Zeit bestimmen und die Gott somit jederzeit gegenwärtig sein lassen. Das ist das, was Juden und Christen in ihren Gottesdiensten begehen. Nirgendwo wird dies für uns Christen deutlicher als in der Feier der Osternacht, in der als erste Lesung die Erzählung von der Schöpfung am Anfang aus dem ersten Buch der Bibel verkündet wird. Danach der Exodus und am Ende des Wortgottesdienstes das Evangelium von der Auferweckung des Gekreuzigten. Die Botschaft, die darin zum Ausdruck kommt, heißt: Gott, der die Welt und die Menschen geschaffen hat, überlässt diese nicht sich selbst, sondern eröffnet ihnen einen Weg zur Vollendung. In der Auferweckung des Gekreuzigten, der sich hingegeben hat für uns, der sein Leben eingesetzt hat, wird diese Zusage Gottes an uns deutlich, wird deutlich, dass er zu den Menschen steht. Paulus fasst das im Römerbrief zusammen, am Ende des 8. Kapitels in dem Wort: Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kommen nun zum zweiten Punkt der Trinitätslehre. Das Neue Testament hält ganz selbstverständlich an der Überzeugung von der Einzigkeit Gottes fest, wie sie sich in Israel herausgebildet hat, von einem ursprünglichen Polytheismus über die Verehrung eines einzelnen Gottes in der Schar vieler Götter hin zur Auffassung, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Die Auffassung, die sich im Schema Israel im täglichen Gebet jedes frommen Juden äußert: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Einzige, Deuteronomium 6,4. Dieser Monotheismus ist letztlich keine Weltanschauungsfrage, sondern das Ergebnis religiöser Erfahrung und Ausdruck gläubiger Praxis. Israel hat Gott als den treu zu seinen Verheißungen Stehenden erfahren und sich allen konkurrierenden Götterangeboten der Umwelt zum Trotz für ihn entschieden. Beim biblischen Bekenntnis zum einen Gott geht es um mehr als um eine quantitativ-numerische, es geht um eine qualitative Aussage. Der eine Gott ist wesentlich der einzige Gott. Aus dem Wesen Gottes als der alles bestimmenden und alles umfassenden Wirklichkeit folgt seine Einmaligkeit mit innerer Notwendigkeit. Das haben schon die Griechen erkannt. Xenophanes, der Vorsokratiker, der sagt, wenn es mehrere Götter gäbe, dann wäre keiner von ihnen vollkommen und würde nicht dem Gottesbegriff entsprechen. Mehrere Götter sind ein Widerspruch in sich. Gott muss einer sein, wenn er der Vollkommene ist. Darin hat das Judentum und hat das Christentum eine große Gemeinsamkeit, wie gesagt, auch eben mit anderen Denken. Wie verhält sich nun die Trinitätslehre dazu? Sie sagt nicht 1 gleich 3 oder 3 gleich 1, sondern sie ist das Ergebnis gläubiger Reflexion auf die Erfahrung, die die Menschen mit Gott in Jesus von Nazareth, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, gemacht haben. Als sie Jesus als den Herrn bezeichnet haben, denken Sie, was ich vorhin über die Bedeutung des Wort Herr im Alten Testament und im Judentum gesagt habe, als sie Jesus als den Herrn, den Kyrios, bezeichnet und als sie ihn gottgleich verehrt haben, da kam die Frage, wie verhält sich das zum Glauben an den einzigen Gott? Jesus sagt nach dem Johannesevangelium 14,9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus bringt damit seine Überzeugung zum Ausdruck, dass er sozusagen die weltzugewandte Seite, das Gesicht Gottes für uns ist. Er nennt Gott seinen Vater an 2 Stellen, genauer 3 Stellen im Neuen Testament, hat sich das aramäische Wort, das Jesus wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit gebraucht hat, erhalten, nämlich Abba. Zeigt, dass den frühen Christen dieses Wort, wahrscheinlich eben doch eine ipsissima vox, ein ureigenstes Wort Jesu, so wichtig war. In der Gethsemane-Szene redet Jesus Gott mit Abba an und Paulus lässt 2-mal einen wunderbaren Text, ein Bekenntnis in dieses Abba-Wort münden, was dann jeweils für die griechischen Leserinnen und Leser des Neuen Testamentes übersetzt werden muss. Es heißt Vater. Jesus nimmt ein Wort der familiären Sprache auf, um das Verhältnis Gottes zu den Menschen zu beschreiben, um den Abstand zwischen Gott und uns Menschen zu verkürzen. Gerade deshalb war diese Bezeichnung im Judentum umstritten. Das ganz von der Erhabenheit Gottes durchdrungen ist. Gottes, der nicht bildlich dargestellt werden darf und dessen Name nicht ausgesprochen werden darf. Im babylonischen Exil, als alle anderen Vergleiche, Bilder für Gott unglaubwürdig geworden war. Es gab keinen König mehr, es gab keine Heerscharen mehr. Deshalb war der Name Herr der Heerscharen oder König für Gott unglaubwürdig geworden. Da greift man auf die familiäre Sprache zurück und nennt Gott Vater und Mutter, um die erhoffte Nähe und Treue Gottes zu seinem Volk zum Ausdruck zu bringen. Daran knüpft Jesus an. Es ist kein niedlicher Gott, den er seinen und unseren Vater nennt, wahrhaftig nicht. Und es ist schon gar kein männlicher Gott. Das mit der Rede von Gott als Vater und mit dem Hinweis auf Jesus als Mann, ganz konkret irdische patriarchale Herrschaft begründen werden kann, auch in der Kirche, das steht auf einem anderen Blatt. Diese patriarchalen Strukturen zu kritisieren, ist das eine. Nach einer Gebetssprache zu suchen aber, die Gott nicht nur geschlechtsneutral mit unpersönlichen Metaphern wie Feuer, Hauch, Leben benennt und anspricht, sondern auch mit einem grammatischen Geschlecht versehene Begriffe gebraucht, wie eben Vater oder Mutter, um seine Personalität zum Ausdruck zu bringen, ist das andere. Bei all dem muss klar sein, dass alle Begriffe, die wir auf Gott anwenden, nur Bilder und Analogien sind für den, der, wie Martin Luther nicht müde wurde zu sagen, der Deus absconditus, der verborgene Gott ist. Aber das darf keine Rechtfertigung für die traditionell männliche Sprache in Bezug auf Gott sein und bleiben. Da sollten wir auch in unserer Gebetssprache kreativ sein. Weil Gott aber nicht verborgen bleiben und die Menschen und ihre Welt sich selbst überlassen wollte, hat er sich offenbart. Ist er der Deus Revelatus, wie wiederum Luther sagt, der offenbare Gott geworden, in Jesus von Nazareth, in nicht noch einmal zu überbietender Weise, und er ist gegenwärtig in seinem Geist. Damit ist das gegeben, was die christliche Theologie als Dreieinheit Gottes, Trinität, bezeichnet. Ich spreche bewusst nicht von Dreifaltigkeit, Gott entfaltet sich nicht, und ich spreche auch nicht von Dreieinigkeit, Gott muss nicht mit sich selber einig sein, sondern ich spreche von Dreieinheit. Das ist ungewohnt, aber manchmal hilft das Ungewohnte ja auch besser, über allzu Gewohntes neu nachzudenken. Bei den folgenden Überlegungen stütze ich mich hauptsächlich auf einen Theologen, der hier aus Freiburg stammt, aber ich tue es nicht aus Lokalpatriotismus oder Stolz darauf, sondern weil er Wesentliches zu der Sache gesagt hat, die ich jetzt hier in Kürze zusammenfassen möchte, nämlich Karl Rahner. Karl Rahner hat in der Katholischen Akademie 1973 einen Vortrag gehalten über den dreieinen Gott in Bezug auf Judentum und Islam. Und er hat versucht, von seinem christlichen Glauben Brücken zu bauen zur Überzeugung der anderen Religionen. Und die Lehre von der göttlichen Dreieinheit so zu formulieren, dass sie nicht von vornherein für einen Menschen, der diesen Glauben nicht teilt, abstoßend wirkt, abgehakt, weggelegt wird. Er formuliert: Wir glauben an den ursprungslosen Gott, der sich in zwei Gegebenheitsweisen selber mitteilt. Der ursprungslose, souverän bleibende Gott heißt Vater. In seiner Selbstmitteilung in die Geschichte Logos, Wort. In seiner Selbstmitteilung an die, jetzt kommt ein theologisch schwieriger Begriff, Transzendentalität des Menschen, Heiliger Geist. Transzendentalität bedeutet für Rahner, ein ganz zentraler Begriff seiner Theologie, die Geöffnetheit des Menschen auf seine Mitmenschen, seine Mitwelt und zutiefst auf Gott, die sich darin äußert, dass der Mensch ein Wesen ist, das fragen kann. Und für Rahner besteht diese Frage in der Frage zutiefst nach Gott. Er macht sich einmal Gedanken darüber, was das bedeutet oder bedeuten könnte, wenn das Wort Gott einmal verschwunden wäre. Wenn keiner mehr von Gott redete. Und er sagt, dann würde die Menschheit, egal wie dieses Wort in welchen Sprachen auch immer heißt, nicht mehr vor das eine Ganze ihrer selbst und vor das eine Ganze der Wirklichkeit gebracht. Das Wort Gott steht dafür, dass diese Frage offen gehalten wird. Wer bin ich woher komme ich, wohin gehe ich? Entscheidend, ich fahre fort im Zitat bei Karl Rahner, ist es aber zu sehen und zu bekennen, dass durch die Zweiheit der Gegebenheit Gottes für uns die Gegebenheit Gottes in sich selbst nicht verstellt oder durch etwas vermittelt wäre, was nicht selbst Gott ist. Das Wort und der Heilige Geist sind nicht geschöpfliche Modalitäten, in denen Gott uns nahe sein will. Bei der radikal verstandenen Selbstmitteilung Gottes an die Kreatur muss die Vermittlung selbst Gott sein und kann keine kreatürliche Vermittlung bedeuten. Soweit dieses Zitat. Die Struktur des Rahnerschen Gedankens gleicht dem Ansatz der frühen griechischen Kirchenväter. Wenn Gott nicht selbst an uns gehandelt hätte, sondern nur kreatürlich vermittelt, wären wir nicht erlöst. In der Aussage, dass das Wort und der Heilige Geist Gott selbst sind, sieht Rahner nicht eine Abschwächung oder eine Verdunkelung eines richtig verstandenen Monotheismus, sondern seine Radikalisierung. Wer nicht mit der Möglichkeit rechnet, dass Gott als er selbst in der Geschichte anwesend ist, bleibt für Rahner ein abstrakter Monotheismus. Gott muss durch sich selbst zu sich vermitteln, so formuliert er, sonst bleibt er letztlich fern und nur in dieser Ferne gegeben durch die zerteilende Vielfalt kreatürlicher Wirklichkeiten, die in Gottes Ferne hineinweisen. Der christliche Glaube an den dreieinen Gott ist, wie Rahner sagt, das radikale Ernstnehmen des konkreten Monotheismus. Wem die christliche Trinitätstheologie mit all ihren begrifflichen Feinheiten zu kompliziert ist, den mag Rahner beruhigen, wenn er feststellt, ich zitiere noch einmal, dass die Rede von drei Personen, ja auch von Trinität, die ja im Neuen Testament so gar nicht zu finden ist, gar nicht unabdingbar notwendig ist, um das auszusagen, was das Christentum mit dieser Trinitätslehre eigentlich meint. In einer religiösen Sprache könnte man an sich ruhig vom Vater sprechen, der in seinem Logos in der Geschichte und in seinem Geist in uns selbst, als er selber unsagbar nahe ist. Wenn man dies bekennen würde, hätte man doch die Substanz des christlichen Trinitätsdogmas ausgesagt und würde vielleicht leichter Bedenken anderer Monotheisten vermeiden können, auch wenn es wahr bleibt, dass diese anderen Monotheisten immer auch gebeten werden müssen, sich um ein richtiges Verständnis der christlichen Trinitätslehre zu bemühen. Soweit Karl Rahner. In diesen Überlegungen sollte deutlich werden, dass das Christentum sich mit den anderen monotheistischen Religionen einig weiß, vor allem mit dem Judentum, im Bekenntnis zur Einzigkeit Gottes, wie sie im Schema Israel zum Ausdruck kommt. Das trinitarische Bekenntnis verlässt nach christlichem Selbstverständnis die gemeinsame monotheistische Grundüberzeugung keineswegs, sondern stellt die spezifisch christliche Ausprägung des Monotheismus dar. Die Trinitätslehre gründet nicht primär auf einer abstrakten Spekulation über Gott, sondern auf dem Glauben an die Auferweckung und Erhöhung Jesu durch den Vater, sowie auf dem Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn und zu seiner bleibenden Gegenwart im Heiligen Geist. Das trinitarische Gottesverständnis hat kein anderes Ziel als den Glauben an den liebenden Gott, den das Christentum mit Judentum und Islam teilt, zu vertiefen. Nach christlicher Auffassung ist die Trinitätslehre die Voraussetzung dafür, dass die Menschen in Jesus Christus Gott, dem Vater, begegnen. und dass das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn nicht von ihnen, sondern von Gottes Geist gewirkt ist. Ich komme zum Schluss. Jesus sagt uns nicht nur etwas über Gott, sondern er sagt uns auch etwas über den Menschen, über uns Menschen. Das Zweite Vatikanische Konzil fasst das in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes in der Nummer 22 in das Wort, ich zitiere: Christus macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. In Jesus wird uns Menschen, so das Konzil, deutlich, wer wir Menschen im Angesicht Gottes sind. Der Gott, an den Christen glauben, ist ein menschenfreundlicher Gott, womit ich nicht sagen will, dass diese Vorstellung für andere nicht gilt. Das Neue Testament spricht von der Menschenliebe, von der Philanthropie Gottes im Titusbrief. Hören wir an Weihnachten, der zweiten Lesung in der Messe am Morgen, der sogenannten Hirtenmesse, aber die wird ja kaum noch gefeiert. Wegen der Lesung wird es sich lohnen, hinzugehen. Diese Philanthropie Gottes ist konkret geworden in Jesus von Nazareth und will konkret werden durch die, die Jesus nachfolgen. Jesus hat dies zum Ausdruck gebracht in seiner Fortführung des Schema Yisrael: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Übrigens auch ein Wort des Alten Testamentes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Lukasevangelium macht er mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter deutlich, was das heißt. Die Frommen entschuldigen sich mit ihrem Gottesdienst, dass sie keine Zeit haben, dem Hilflosen zu helfen. Der Samariter hilft einfach. Diese Tage ging ein Bild durch die Presse von einem New Yorker Polizisten, der einem barfüßigen, frierenden Obdachlosen ein paar Schuhe kauft. Das ist dasselbe in Grün. Ich will diesen Menschen nicht vereinnahmen, ich weiß nicht, für welche Überzeugung er steht, aber er hat einen notleidenden Menschen gesehen und ihm geholfen, so wie der Samariter das getan hat. Und das ist nicht irgendetwas anderes gegenüber dem Gottesglauben, nicht etwas Sekundäres. Das macht Jesus immer wieder deutlich. Der erste Johannesbrief bringt den unlösbaren Zusammenhang von Gottes- und Nächstenliebe auf die einfache Formel: Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. 1. Johannes 4,20. Der christliche Glaube schließt gesellschaftliches, politisches Handeln ein. Er ist keine Vertröstung auf ein besseres Jenseits, sondern ruft zum Einsatz für die Gestaltung einer menschenwürdigen, menschenfreundlichen Welt. Eine Welt, die dem Glauben an den Gott entspricht, der ein Gott der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens ist, der, wie er in der Auferweckung Jesu gezeigt hat, ein Gott des Lebens ist. Gerade auch für die, die hingemordet werden, die vergessen werden, die verhungern. Christlicher Glaube an diesen Gott will durch die Taten der Menschen, die diesen Glauben teilen, konkret werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nach den Riten dieses Vormittags ist es jetzt, glaube ich, so, dass diejenigen, die wollen, gehen und diejenigen, die wollen, noch für ein Gespräch hier bleiben können. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen. Applaus